Ja, natürlich, weil mich das auch über die Jahre auch so ein bisschen interessiert hat. Wie funktioniert der Verein eigentlich von der anderen Seite? Wenn man immer nur auf dem Platz stand, man nur von Hörensagen mitbekommen hat, was auf der Geschäftsstelle passiert.
Du warst ja irgendwo im Handballverein für den Handball aktiv, aber du hattest ja mit dem aktiven Geschäft auf dem Feld nichts zu tun, sondern du warst fürs Administrative zuständig. Aber es war auf jeden Fall auch so lehrreich, dass ich sage, ich sollte eher in die Halle und meine Erfahrung als ehemaliger Spieler oder dann als Trainer weitergeben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und heute habe ich gesprochen, mit zwei wunderbaren sportlichen Persönlichkeiten, mit denen ich auch die Ehre hatte, mit beiden schon zusammenarbeiten zu dürfen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr unterhaltsames Gespräch gewesen. Man merkt doch, dass sie beide doch tief in eigenen Wurzeln Sportler geblieben sind. Ich habe gesprochen mit Marcel Maltritz, ehemaliger Fußballprofi, unter anderem beim VfL Wolfsburg, beim Hamburger SV und auch beim VfL Bochum. Und da haben wir uns kennengelernt, erst als Spieler und ich dann auf der Geschäftsstellenseite. Und später dann wechselte er auch in die Geschäftsstelle. Und das ist genau das die Gemeinsamkeit mit seinem Gesprächspartner, den wir heute im Podcast haben, mit Christoph Theuerkauf. Christoph Theuerkauf ist ehemaliger Handballprofi aus den Reihen des SC Magdeburgs, später dann unter anderem auch TBV Lemgo. Und dort beim TBV Lemgo ist er ebenfalls nach seiner aktiven Karriere dann in die Geschäftsstelle gewechselt. Und auch da durften wir zusammenarbeiten, damals mit dem Vertriebsteam. Und aus diesem Grund habe ich beide einmal hier vors Mikrofon geholt und wollte einmal reinhören, wie die beiden sowohl ihre sportliche Karriere so im Rückblick verfolgt haben, aber dann natürlich auch, wie sie den Sprung in dieses Business hinterher gewählt haben und die Ausbildung oder die Weiterbildung in der jeweiligen Business-Disziplin in der Geschäftsstelle dann absolviert haben. Sie haben sehr spannende Einblicke daraus erzählt. Es macht immer wieder Spaß, Sportlern logischerweise zuzuhören. Da kommen ganz tolle Begriffe auch Weisheiten auch dabei raus und vor allen Dingen auch so Themen, die sich von dem einen, also vom Sportlichen auf das Business übertragen lassen. Und das macht das Ganze halt auch so faszinierend. Hört mal rein, da sind tolle Begriffe gefallen, tolle wertschätzende Einschätzungen der beiden. Ja, beide sind mittlerweile in neuen Rollen, die sie auch nochmal erklären und auf die dann auch das letzte Drittel dieses Gesprächs abzielt. Und auch das ist ganz spannend, weil der eine halt dann immer noch dem Handball treu geblieben ist und der andere mittlerweile eine völlig neue Sportart, die in Deutschland und Europa mittlerweile mehr als Fuß fasst, dann weiterentwickelt. Also, spannendes Gespräch mit den beiden. Hört mal rein und viel Spaß mit der Folge. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und heute mit zwei Köpfen, nicht nur aus dem Sportbusiness, sondern direkt aus dem Sport. Ich freue mich sehr, weil ehemalige Profis in ihrer jeweiligen Sportart hier heute im Podcast zu haben. Und über dieses Gespräch habe ich mich schon sehr, sehr lange, um dieses Gespräch mich schon sehr, sehr lange bemüht, wie ihr beide wisst. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben euch hier zusammen vors Mikrofon geholt. Ich freue mich ganz herzlich auf einmal den ehemaligen Fußballprofi, unter anderem auch vom VfL Bochum und weitere Stationen, die er uns auch noch nennen wird. Herzlich willkommen, Marcel Maltritz. Moin.
Moin.
Hi. Und dann haben wir einen anderen Profi aus einer anderen Sportart und die ist ja jetzt in dieser Tage auch wieder ganz groß im Kommen, spätestens dann, wenn es im Januar wieder losgeht. Die Rede ist vom Handball und hier ist der ehemalige Handballprofi Christoph Theuerkauf, heute beim SC Magdeburg, Trainer der U23. Moin, Christoph.
Hallo.
Ich finde es, wie gesagt, großartig, dass ich euch beide heute hier habe, denn wir haben ja schon mehrere Termine, mehrere Anläufe mal versucht. Jetzt ist es endlich soweit. Und gerade in der Vorbesprechung haben wir schon festgestellt, welche Gemeinsamkeiten denn da überhaupt bei euch vorhanden sind. Und nein, es geht heute nicht nur darum in dieser Folge, dass ihr auch noch beide aus Magdeburg kommt, sondern die Gemeinsamkeit, die ihr beide irgendwie mitbringt, ist, dass ihr es aus dem Sport, aus dem Profisport es anschließend geschafft habt, in die Geschäftsstelle eures jeweiligen Vereins nochmal zu wechseln, um dort reinzuschnuppern, erste Erfahrungen zu sammeln oder sogar für längere Zeit auch aktiv zu sein. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie das eigentlich ist, wenn man als ehemaliger Profi dann nachher für seinen Verein auf anderer Seite nochmal tätig ist. Und ja, darüber wollen wir quatschen, aber vorher wollen wir einmal hören, wer ihr eigentlich seid, was das eigentlich für eine Karriere ist. Und ich habe mal so ein bisschen Wikipedia bemüht und vielleicht könnt ihr das richtig stellen oder auch bestätigen. Ihr habt beide über 400 Bundesligaspieleinsätze. Bei Marcel habe ich erste und zweite Liga zusammengezählt. Also 414 Marcel Bundesligaspiele, erste, zweite Liga. Kannst du das bestätigen?
Nein, weiß ich überhaupt nicht. Ne? Viele fragen mich immer, wie viele Spiele hast du gemacht? Ich weiß es wirklich nicht. Insgesamt Pflichtspiele, ein bisschen Regionalliga, Pokal, komme ich, glaube ich, auf über 500. Aber das ist für mich auch nicht so wichtig.
Auf jeden Fall eine Hausnummer. Magst du uns einmal kurz verraten, wo hat deine Karriere angefangen? Ich habe gerade gesagt, du kommst aus Magdeburg, bist in Magdeburg geboren. Wie hat deine Karriere angefangen und welche Stationen wirst du da durchlaufen, auch insbesondere nachher in deiner Profizeit?
Ja, ich war eigentlich in Magdeburg auch schon Profi, auch wenn wir damals nur in der Oberliga gespielt haben. Da habe ich mit, glaube ich, 16 oder 17 mein erstes Pflichtspiel gemacht im Seniorenbereich. Wir sind dann auch direkt aufgestiegen in die Regionalliga, haben eine gute Runde gespielt und im Winter 99 bin ich nach Wolfsburg gewechselt. Ich wollte unbedingt im Winter wechseln, damit mein ehemaliger Verein noch ein bisschen Ablöse kassiert als Dankeschön für die ganze Ausbildung. War dann 2,5 Jahre in Wolfsburg und bin dann weiter in deine neue Lieblingsstadt gezogen, nach Hamburg. Hatte dort eine sehr, sehr schöne Zeit. Unsere Tochter ist dort geboren, war 3 Jahre in Hamburg, wäre auch gern da geblieben. Hat sich dann irgendwie nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt und dann ging es weiter nach Bochum. Und aus Bochum bin ich einfach nicht mehr weggekommen. Habe 10 Jahre dort gespielt und wie du schon gesagt hast, anschließend auch auf der Geschäftsstelle gearbeitet.
Wir haben uns in Bochum kennengelernt, da warst du noch auf dem Platz. Als ich zum VfL wechselte, warst du noch aktiver Spieler. Und ich kann mich an so manche sensationelle Szenen erinnern. Denn als Verteidiger, der du ja warst, hast du ja nicht, sagen wir mal, jedes Wochenende mit Toren glänzen können. Weißt du noch, wie viele Bundesliga-Tore du gemacht hast?
Auf alle Fälle zweistellig.
Und da war doch eine Szene, war es Aachen, die ja wirklich völlige Ekstase nachher auslöste, als du getroffen hast, relativ spät im Spiel, glaube ich.
Ja, Aachen, das müsste, ja, in der zweiten Liga war das auf alle Fälle. Aachen hatte kurioserweise innerhalb von 2 Minuten 2 Elfmeter, beide verschossen. Und dann hatten wir einen Elfmeter, ich habe ihn natürlich reingemacht und wir haben das Spiel gewonnen. Haben dadurch unsere Chancen für einen Aufstieg gewahrt. Das müsste mit Friedhelm Funkel gewesen sein, glaube ich. Haben dann Relegation leider gegen Gladbach das nicht geschafft, aufzusteigen wieder. Ja, aber war sehr kurios.
Das war in der Tat. Und wer das nochmal nachhören möchte, Günther Pohl, Radiomoderator aus Bochum. Und der hat, glaube ich, einen Herzinfarkt bei diesem Spiel bekommen. Wenn man sich das nochmal anhören möchte, das ist bestimmt bei YouTube gut nochmal zu finden. Ja, sensationell. Wir kommen gleich nochmal auf das, was dann in der Geschäftsstelle bei Bochum passiert ist. Lass mal ganz kurz rüberwechseln zum Christoph. Christoph, auch deine Karriere begann in Magdeburg, dann beim SC Magdeburg logischerweise. Welche Stationen sportlicher Art sind dann darauf gefolgt bei dir?
Ich möchte noch eine Gemeinsamkeit erwähnen, unabhängig vom SCM und von unserem von unserer Geburtsstadt Magdeburg und von unserem gleichen Geburtsmonat. Wir haben sogar beide beim TuS 1860 Magdeburg Neustadt begonnen. Ja, und das ist für einen Magdeburger viel wert. Also es gibt ja dann den glorreichen FCM logischerweise, wo Marcel gespielt hat, und dann den SC Magdeburg. Der ja auch das Flaggschiff so in der Region und in der Stadt ist. Aber TuS Magdeburg, das ist dann so ein ganz kleiner Verein in Neustadt. Und ich finde, also ich hatte da eine gute Zeit einfach. Wir sind auch einmal Landesmeister in der C-Jugend geworden. Und ja, das muss man so erwähnen, weil das da schon was Besonderes war. Ja, also wollte ich nur mal kurz an Marcel sagen, wir waren auch beide bei TuS in Neustadt.
Ja. Verrückt.
Ja. Absolut. Vielleicht habt ihr sogar eine gemeinsame Weihnachtsfeier mal gemacht und wusstest das gar nicht mehr.
Abteilung Fußball und Handball war getrennt damals noch. Da war die Konkurrenz noch zu groß. Nein, Quatsch. Aber zurück zum Thema. Ja, ich bin geboren und aufgewachsen in Magdeburg. Habe, wie erwähnt, erst bei einem kleineren Verein gespielt, bis ich 14, 15 war. Bin dann zum SC Magdeburg gewechselt, in der B-Jugend. Bin dann über ja die Mannschaft, die ich jetzt quasi trainiere, die SCM Youngsters, die Drittligamannschaft, in den Profikader aufgerückt. Habe dann 7 Jahre als Profi in Magdeburg verbracht. Bin dann mit Mitte 20 das erste Mal zum TBV Lemgo gewechselt. Habe da 2 Jahre verbracht. Das war dann ähnlich wie bei Marcel auch, der gerne in Hamburg geblieben wäre. Über Balingen, wo ich 4 Jahre in der ersten Liga gespielt habe, zurück zum TBV Lemgo. Und ja, dann haben wir uns ja auch kennengelernt in meiner Funktion in der Geschäftsstelle. Und dann ging es mir sehr gut. Meine Kinder auch beide in Lemgo geboren. Ich habe dort geheiratet. Wir hatten da wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Es war neben Magdeburg die Stadt oder der Verein, wo ich am längsten war und am meisten Bundesligaspiele für gemacht habe. Und dann kam aber ja das Angebot vom SCM und dann kamen viele Faktoren zusammen. Es war meine Heimatstadt, mein Heimatverein, der Geschäftsführer und Geschäftsführer Sport und Co-Trainer sind alles langjährige Freunde und Wegbegleiter von mir. Das plus mit der Familie im Hintergrund bei 2 kleinen Kindern, das hat dann zu schwer gewogen. Und wir sind mit einem weinenden und einem lachenden Auge dann aus Lemgo weg und sind jetzt wieder zu Hause in Magdeburg.
Ja, das ist sehr schön. Und ich muss bei dir natürlich auch nochmal nachbohren. Zwei Zahlen vielleicht. Weißt du, wie viele Bundesligaspiele du absolviert hast?
496 oder 494.
Ja, krass. Aber jetzt noch die schwierigere Frage im Handball. Weißt du, wie viele Tore du geworfen hast?
1406.
Krass, das
Ja, war
weißt du.
natürlich, mein
Ja, stark.
Karriereende war durch Corona geprägt, ja. Und die magische Marke von 500 Spielen, die wäre möglich gewesen. Ich habe das gestern erst beim Weihnachtsessen mit meinen Jungs besprochen. Jetzt dürfen mittlerweile 16 Leute spielen. Bei uns waren es früher 12, inklusive zweier Torhüter. Also da blieben dann für 6 Positionen 10 Spieler offen. Und ich hätte die 500er-Marke geknackt tatsächlich. Deswegen ist das so ein bisschen präsent. In der Anfangszeit durften noch nicht so viele Leute spielen. Und hinten raus sind mir die 4 oder 6 Spiele quasi durch Corona, durch den Corona-bedingten Abbruch meiner letzten Saison genommen worden. Also diese 500er-Marke, die haben, glaube ich, nur 10, 15 Leute vor mir geschafft. Und ich bin halt, ich glaube, es hat einer 499 und ich bin halt derjenige, der dicht dahinter ist, der das hätte schaffen können. Aber ich bin auch unabhängig von den Zahlen sehr stolz auf meine Karriere. Ist alles gut so, wie es war. Und die Tore, das hat auch einen kleinen Fun Fact. Es gibt mehrere Datenbanken und ich habe dann mein Abschiedsspiel oder mein letztes Spiel hat mir mein damaliger Trainer Florian Kermann in Lemgo quasi nochmal geschenkt. Und eine Datenbank hat gesagt, dass ich erst 1.399 Tore habe, glaube ich. Und ich sollte dann in diesem Spiel noch dieses eine Tor, um auf 1.400 zu kommen. Und das habe ich dann tatsächlich auch noch geworfen. Und hinten raus nach dem Spiel hat sich dann festgestellt, dass die Information falsch war. Und ich jetzt 1.404 oder 1.406 habe oder irgendwie. Deswegen weiß ich das so genau. Aber im Normalfall sollte man sowas eigentlich über sich selbst nicht so genau wissen, glaube ich.
Also auf jeden Fall beeindruckend und stark. Nicht nur, dass du es weißt, sondern auch so viele Tore geworfen zu haben. Ich kann mich an, wenn wir über gemeinsame sportliche Highlights sprechen, kann ich mich an eine Szene erinnern. Da wurdest du nochmal reaktiviert. Und das war auch sehr kurios. Reaktiviert als Spieler. Da warst du schon auf der Geschäftsstelle. Wir beide kannten uns schon aus Business-Kontext. Aber die Mannschaft brauchte dich nochmal. Und es war auch phänomenal erfolgreich. Willst du das nochmal erzählen?
Ja gut, jetzt bringst du mich natürlich in eine Situation, wie kann man das erzählen, ohne sich selbst zu
Das
beweihräuchern,
darfst du, ruhig. Dafür ist das Forum hier genau richtig.
okay. Ja, es war, wie du gesagt hast, ich hatte die Absprache mit dem TBV beziehungsweise mit der zweiten Mannschaft, da so ein bisschen in unterstützender Funktion mich noch fit zu halten. Wie erwähnt, gab Corona zu dem Zeitpunkt sehr, sehr dolle. Das war die Hochphase. Und man wusste man nie, wer kann spielen, wer muss gerade raus, wer ist krank. Dann hat sich ein Führungsspieler beim TBV sehr schwer verletzt und ja, die Mannschaft war gerade in einer Situation, wo sie einfach, ja, die waren schon gut alle, aber die haben einfach so ein bisschen, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eher so der emotionale Typ war und eher darüber kam. Und das hat Flo einfach damals so bewertet, dass ihm das fehlt. Nicht dieses spielerische Element, die hatten zwei gute Kreisläufer, also meine Position war Kreis. Und ihm hat einfach so, weil die Hallen leer waren, es durften keine Zuschauer kommen, hat ihm so ein bisschen das Feuer gefehlt. Ja, und dann durfte ich halt nochmal mitmachen im Dezember. Ich glaube, 2020 war das, ja. Im Dezember 2020, dann habe ich 4, 5 Spiele gemacht. Die waren dann auch relativ gut. Dann bin ich wieder auf die Geschäftsstelle gewechselt, hatte mit dir mehr Kontakt als mit der Mannschaft. Und dann, was soll ich sagen, kam das große Final Four in Hamburg. Ja, das DHB-Pokal-Finale, wo wir uns ein Jahr vorher für qualifiziert hatten. Also ich mich auch noch mit der Mannschaft qualifiziert hatte. Ja, und irgendwie war die Zeit davor wahrscheinlich zu erfolgreich oder zu gut. Oder Flo brauchte dann nochmal diesen Spirit. Und ich hatte ja auf der Geschäftsstelle quasi schon die Anreise mitgeplant, die Abläufe mitgeschrieben. Und dann hat Flo so seinen Kopf, also Florian Kerrmann, seinen Kopf so in unser Büro gesteckt damals und sagte so, ah, vielleicht sollte der Teuer da nicht so sehr mit einplanen. Es könnte sein, dass er spielt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt 3 Monate keinen Profisport gemacht, so, wie soll das sein? Ja, das schaffst du schon. Ich sage, wann soll ich zum Training kommen? Na, das Spiel ist Donnerstag, kommst du Mittwoch? Und das war so eine Woche vorher. Ich habe gesagt, okay, ich soll am Mittwoch zum Training kommen und am Donnerstag gegen den THW Kiel spielen, der ja nun mal das Nonplusultra im deutschen Handball ist über die letzten 20 Jahre. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der Plan ist aufgegangen und wir sind dann wieder erwartend und für alle, glaube ich, relativ überraschend DHB-Pokalsieger geworden. Im Halbfinale, nach einem 8-Tore-Rückstand zur Halbzeit, haben wir den THW noch geschlagen. Und im Finale haben wir Melsungen besiegt und ja, um die Selbstbeweihräucherung abzuschließen, ich hatte nicht nur einen Anteil als Motivationskünstler, sondern habe vielleicht auch das ein oder andere Tor geworfen. Und das ist natürlich eine Geschichte. Ja, da bin ich sehr stolz drauf, weil das ist ein Ding für die Ewigkeit. Der TBV war 20 Jahre lang ja, kein Pokalsieger oder hatte keinen nationalen Titel gewonnen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Anfang der jetzt fortgeführten erfolgreichen Zeit beim TBV. Ja. Ja,
Ja,
danke dafür übrigens, dass ich die Chance bekommen habe, darüber zu erzählen nochmal.
Du,
Müssen wir
ich habe
aufhören jetzt?
ich hab immer wieder Gänsehaut, wenn du davon erzählst. Und ich habe auch bei Marcel zustimmendes Nicken gesehen. Also insofern, schöne
Der,
Geschichte.
also ich weiß, es ist ein
Ich
Podcast, aber der Pokal steht auch noch hier hinten. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der ist auch noch, ja, Gänsehaut, das ist auf jeden Fall was für die Bücher so, ja. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das hat geprägt, das
Das
ja, war eine coole Erfahrung, coole Aktion, coole Zeit auf jeden Fall, ja.
hat der Sport ja so an sich, dass der Gänsehautmomente schreibt und dass wir dabei sein dürfen als Zuschauer, als Protagonisten auf dem Platz. Marcel, wie funktioniert das im eigenen Kopf, im eigenen Körper, wenn man sich dafür entscheidet oder die Frage stellt, wie das mit dem Karriereende aussehen soll? Also sagt man sich auch, ein Jahr geht noch, oder sagt man sich, nee, jetzt ist wirklich Schluss, habe keinen Bock mehr auf das? Oder ja, wie ist dieser Prozess dieser Entscheidung, ich glaube, das war's jetzt? Wie findet das in einem statt?
Bei mir war es ja so, dass ich in meinem letzten Profivertrag auch den Anschlussvertrag drin hatte, dass ich anschließend auf die Geschäftsstelle wechsle für 2 Jahre in einem Trainee-Programm. Von daher wusste ich ja schon, was ich irgendwie machen werde. Im Nachhinein, sage ich mir, habe ich vielleicht 1, 2 Jahre zu früh aufgehört, weil ich eigentlich noch fit war. Und ja, mit 35, denke, kann man auch noch ein bisschen was dranhängen, aber ich wollte nicht jetzt irgendwie woanders hinziehen, weil die Kinder sind oder waren schon weiterführende Schule jeweils, und dann muss man halt abwiegen, ne? Was macht man? Und dadurch, dass ich den Anschlussvertrag hatte, der VfL nicht weitermachen wollte, wirst dich vielleicht daran erinnern, war alles ein bisschen schwierig zu der Zeit. Und wusste ich ja, dass ich dann eine Aufgabe habe, ne? Und von daher konnte ich mich ganz gut darauf vorbereiten.
Und eigentlich ja, ganz, muss man sagen, ganz clever, dann zu sagen, ich mache den sportlichen Vertrag, machen wir jetzt noch, aber direkt im Anschluss hätte ich gern 2 Jahre, du hast es Traineeship genannt, Anschlussvertrag auf der Geschäftsstelle. Das ist ja eigentlich ein sehr cleverer Zug, ne?
Ja, natürlich, weil mich das auch über die Jahre auch so ein bisschen interessiert hat. Wie funktioniert der Verein eigentlich von der anderen Seite? Wenn man immer nur auf dem Platz stand, immer nur von Hörensagen mitbekommen hat, was auf der Geschäftsstelle passiert, und darum wollte ich da unbedingt reinschnuppern und fand das auch super, ne, die Zeit in den verschiedenen Abteilungen. Auch wenn wir zu dem Zeitpunkt eine sehr schwierige Zeit hatten, ne, muss man ja auch dazu sagen, in den Niederungen der zweiten Liga waren und alles schwierig war irgendwie. Aber trotzdem fand ich die Zeit auf der Geschäftsstelle sehr interessant.
Und die, du hast das Interesse eh schon, was hinter den Kulissen passiert. Wo kommt dieses Interesse her? Hattest du da Berührungspunkte? Klar, man macht dann irgendwie Sponsorenveranstaltungen mal mit und ähnliches als Spieler, aber ansonsten weiß ich wohl, war das eher eine Ausnahme, dass jemand wie du dann sich mal im Büro verirrt hat und mal nachgefragt hat, wie dann die Situation so um Vermarktung oder ähnliches läuft oder das Ticketing oder Merchandise läuft. Das heißt, woher kommt dieses Interesse da, sich auch mit dem Business dahinter so zu beschäftigen?
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass ich 10 Jahre im Verein war, fast alle Mitarbeiter auch kannte. Das war alles noch überschaubar. Heute sind es halt auch wieder ein paar mehr geworden, ne? Dass man teilweise die Geschäftsstelle ausgelagert hat, schon in andere Bürogebäude, ne? Wie sich der Verein entwickelt hat. Und von daher gab es da viele Berührungspunkte. Wir haben uns im Trainingslager auf Weihnachtsfeiern, Sponsorenveranstaltungen immer wieder auch getroffen, gesehen und dann hat man auch viele Mitarbeiter kennengelernt. Und von daher war das alles ein überschaubarer Haufen, will ich mal sagen, ne? Und dadurch, dass ich sehr lange da war, ja, gab es da viele Berührungspunkte.
Und das muss man sagen, auch wenn das eine turbulente Phase war damals für den VfL, ist das auch immer noch ein sehr familiäres Umfeld da gewesen. Also du sagst, man kannte sich da und kennt sich noch und hat halt auch wenig geschlossene Türen so vorgefunden. Ne? Die Mannschaft war selbst im eigenen Trainingsgelände, war im eigenen Gebäude am Stadion, wo auch die Geschäftsstelle war. Und das war ja schon besondere Nähe, die da auch geschaffen wurde beim VfL. Ne?
Ja, natürlich gab es das auch. Man muss aber auch dazu sagen, dass nicht jeder Spieler jetzt auch irgendwie offen ist und irgendwo in eine Abteilung reingeht und sagt, hallo, hier bin ich, was macht ihr denn da oder sonst was, ne? Ich glaube, einige Spieler wussten nicht mehr, wer da oben arbeitet, ne? Das gibt's natürlich auch. Ist auch überhaupt kein Vorwurf. Das ist nun mal so, dass man da wenig Interesse zeigt, sondern einfach nur den Sport ausüben möchte. Gibt es natürlich auch, aber trotzdem konnte man zu jedem Zeitpunkt auch in jeder Abteilung mal gucken und sagen, hallo, ja, was macht ihr oder könnt ihr mir helfen oder wie auch immer. War ja auch oft ein Thema, dass man irgendwie Hilfe brauchte für irgendwas, sei es eine neue Küche, ein neues Auto oder keine Ahnung, irgendwas, ne?
Der eine oder andere Strafzettel vielleicht.
Auch, ne? Ja.
Ich weiß nicht mehr was.
Ja, wahrscheinlich auch, ja.
Christoph, war
früher alles besser.
Ja, genau. Christoph, wie ist das beim Handball? Man hat so, als Laie mag man vielleicht den Eindruck haben, dass die Handballer alle noch ein bisschen anfassbarer und nahbarer sind als die Fußballprofis. Ist das so? Siehst du da auch ein verstärktes Interesse, was das Business angeht im Team in der Kabine? Oder wissen die teilweise bei euch in der Kabine auch gar nicht, wie die Menschen auf der Geschäftsstelle heißen und wer die so sind? Viele Fragen. Vielleicht magst du mal ein bisschen von diesem Eindruck Mannschaft versus Geschäftsstelle erzählen.
Ja, kann ich aber nicht verallgemeinern. Also ich war in Magdeburg, Lemgo und Barling. Und das sind, wie Marcel in Bochum auch schon beschrieben hat, absolut familiär geführte Vereine. Also egal wie erfolgreich die immer waren. Natürlich ist eine Champions League-Mannschaft ein anderes Kaliber als Balingen, die um den Klassenerhalt in der ersten Liga oder um den Aufstieg in der zweiten Liga spielen. Trotzdem hatte ich da wirklich das Glück, immer in sehr, sehr freundlichen, familiär geführten Vereinen zu sein. Und ich habe das, also ich kann nur von mir sprechen, ich hatte immer großes Interesse, vom Hausmeister über Physiotherapie, Ärzte und alle, die um den in den Vereinen zu tun haben, großes Interesse dran zu haben, wer sind diese Leute eigentlich? Weil ohne die funktioniert es halt auch nicht. So, ja, also klar, wir als Sportler oder als aktive Trainer sind primär für das, was passiert und was halt auch strahlt und was die Leute auch sehen wollen und interessiert, verantwortlich. Und trotzdem funktioniert es ja nicht ohne die kleinen Rädchen dahinter. Kleinen Rädchen in Anführungszeichen natürlich, ja. Ich war da immer großer Fan von. Ich hatte, glaube ich, immer einen guten Draht zu allen, die da waren. Egal, ob es, wie gesagt, der Hausmeister waren oder die Leute, die für die Fanclubs verantwortlich waren oder fürs Ticketing. Weil man braucht immer mal irgendwas und eine Hand wäscht die andere. Und ich finde, so ein bisschen Nahbarkeit und Menschlichkeit ist im Sport einfach, also Sport verbindet so, ja, und wenn man für einen Verein arbeitet, sollte man da zumindest auch wissen, wer da ist, wer da hinter dem Namen steckt. Natürlich geht man nicht mit allen einen Kaffee trinken, da bleibt auch gar keine Zeit zu. Aber zumindest, dass man weiß, ey, wer ist mein Ansprechpartner und den in der Halle sieht oder im Stadion sieht, das sollte man schon irgendwo wissen, finde ich. Und das Nahbare zum Fußball, also ich habe, unabhängig jetzt, dass ich Marcel kennenlernen durfte, ein paar Profifußballer als Freunde, Bekannte, das ist schon schwer. Also ich würde das Leben nicht führen wollen, ehrlicherweise. Ich bin sehr sportinteressiert und auch fußballinteressiert. Wenn ich dann als Beispiel mal Toni Kroos nehme, als ich seine Doku gesehen habe, der wohnte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 7 oder 8 Jahre in Spanien, in Madrid, und war noch nicht einmal in der Stadt. So, das ist ja fast traurig. Also natürlich, ich bin auch ein Familienmensch und ich habe meine Liebe, meine Frau, meine Kinder. Aber wenn es dann der Personenkult so dolle um einen dreht, dass man nicht mal mehr in die Stadt gehen kann, einen Kaffee trinken, einkaufen gehen kann, das wäre mir ehrlicherweise zu doll und das wäre mir das Geld auch nicht wert. Also ich war mit der Auswahl meiner Sportart immer relativ zufrieden so. A, weil das Wetter immer keine Rolle spielt in der Halle. So, natürlich ist es mal heißer und mal kälter, aber wir haben nichts mit Regen oder Schnee zu tun. Das war ein Grund. Und ja, natürlich diese Nahbarkeit. Also ich war in meinen jungen Jahren sicherlich auch nicht der, naja, professionellste Profi, würde ich mal sagen. Also es gab schon mal am Abend nochmal eine große Portion Nudeln und vielleicht auch nicht eine Apfelschorle dabei. Und auch so war ich ein Lebemensch, mal mit einer Bar oder mal mit einem Disco-Besuch, natürlich nur nach gewonnenen Spielen, aber auch da konnte man sich dann ganz anders bewegen als vielleicht ein Fußballprofi. Deswegen ist die Nahbarkeit natürlich selbst steuerbar auch irgendwo, aber ich kann es auch irgendwo verstehen. Und das wurde ja immer schlimmer. Also ich bin ganz froh, dass es zu unserer Zeit noch wirklich um ein normales Foto ging und einem Autogramm und nicht um Videos, Grußbotschaften oder Selfies so, ja. Also nicht, dass ich das nicht gern gemacht habe, aber damals war es wirklich noch so, kann ich ein Autogramm haben auf einem Trikot, auf einem Schal, auf einen Poster und dann ist das halt wegsortiert worden. Ich meine, was macht man heutzutage mit Videos und Handys so, ja? Oder Handyfotos. Das ist dann für den Augenblick schön, aber so richtig was für die Zukunft ist das ja irgendwo nicht. Also es ist schnelllebig, das kostet alles Zeit. Wie gesagt, ich mache das auch alles gerne, auch immer noch. Aber das war damals schon noch ein bisschen einfacher, einfach so für die Fans oder für interessierte Leute da zu sein.
Und sag mal, bei dir, der Wechsel dann vom Sportlichen, vom Aktiven hin in die Geschäftsstelle, das liegt ja jetzt nicht einfach so für jeden Spieler da offen, oh, wer hat Bock hier was zu machen, sondern das ist ja dann auch ein bisschen, man muss ja auch die Hand heben dafür und sagen, ich könnte mir vorstellen, Folgendes zu tun. Wie ist das bei dir entstanden?
Das war ähnlich wie bei Marcel tatsächlich. Also mein letzter Vertrag, den habe ich unterschrieben 2018 und das war so, wie lange sollen wir machen? 2 oder 3 Jahre? Ich wollte aufhören. Also für mich war das so, boah, 3 Jahre, dann bin ich 37 noch, bis 21. Das hätte ich mir nicht mehr vorstellen können. Ich wollte den Zeitpunkt meines Karriereendes immer irgendwie selbst bestimmen. Ich bin relativ gut durch meine Karriere gekommen, was Verletzungen betroffen hat. Und es war einfach an der Zeit so. Ich wollte Weihnachten bei meiner Familie sein. Ich hatte keine Lust mehr. Aber keine Lust mehr ist Quatsch, aber mich damit auseinanderzusetzen, so, ja, wenn wir heute in Kiel spielen und mit 10 verlieren, war es eine gute Leistung, so. Ich wollte, weiß nicht, ich hatte alles gesehen gefühlt, ja, das soll gar nicht blöd klingen, aber mich hätte nichts mehr überraschen können. Ich habe in vielen Hallen gespielt, in vielen Wettbewerben gespielt und für mich hat sich das einfach zu dem Zeitpunkt richtig angefühlt und ja, und dann muss man sagen, bin ich auch irgendwo auf die Geschäftsstelle gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, der Verantwortliche, der für den Spieltag verantwortlich war beim TVV, der hatte einen neuen Job, der hatte gekündigt und dann, ja, ich habe es ja schon erwähnt, ich habe mich sehr wohl gefühlt beim TVV, ich habe mich dort heimisch gefühlt, zu Hause, Verein, Fans, Stadt, war alles toll, so. Also ich werde auch noch, wenn nicht der SCM gekommen wäre, so. Ja, und dann habe ich da reingeschnuppert und das war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit. Als Sportler hätte ich jetzt gesagt, entweder man gewinnt oder man lernt. Ich habe auch da, ich habe viel gewonnen. So, ich habe aber auch viel gelernt. Unter anderem, dass ich eher ein Typ bin, der in die Halle muss und soll. Also du warst ja irgendwo im Handballverein für den Handball aktiv, aber du hattest ja mit dem aktiven Geschäft auf dem Feld nichts zu tun, sondern du warst für das Administrative zuständig, für die Finanzen ein bisschen zuständig. Das war alles toll, das war alles gut. Ich habe auch von dir viel gelernt so. Aber es war auf jeden Fall auch so lehrreich, dass ich sage, ich sollte eher in die Halle und meine Erfahrung als ehemaliger Spieler oder dann als Trainer weitergeben.
kommen da gleich nochmal drauf zurück, wie groß die Sehnsucht dann ist, zurück zum Sport. Aber lass uns mal ganz kurz reinhören. Was genau hast du da gemacht? Was gab das für dich für eine Rolle dann in der? Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Geschäftsstelle, jetzt machen wir es mal konkret. Was hast du da gemacht?
Ja, Marketing, Vertrieb, also sowohl Akquise als auch Sponsorenbetreuung und dann auch die Spieltagsorganisation. Also gut, das ist natürlich alles immer noch unter diesem riesen Corona-Schleier. Wir mussten die Fans, als sie dann wieder erlaubt waren, in Anführungszeichen, in verschiedene Blockblöcke setzen, die Schiedsrichter, Kabinen, Verpflegung, die Gästekabine, unsere Heimkabine, alles, was organisatorisch um den Spieltag anfiel. Und dann unter der Woche, wenn nicht gespielt wurde, war ich für die Sponsorenbetreuung und Akquise verantwortlich. Also ich durfte da auch ja Erstkontakt zu Neukunden oder in die Kundenbetreuung und halt einfach so fragen, ist alles gut, was können wir verändern, wenn nichts gut ist, wie werdet ihr betreut, habt ihr Wünsche, Vorstellungen, wollen wir weitermachen, im besten Fall wollen wir weitermachen, wie wollen wir weitermachen und ja, das war sehr lehrreich und interessant auf jeden Fall.
Marcel, auch bei dir nochmal, wir haben das Traineeship angesprochen, vielleicht magst du nochmal ganz kurz erklären, was das genau für Stationen waren. So ein bisschen aber Parallelen höre ich raus, so Sponsoren, Akquise, Betreuung, fand sich ja bei dir auch irgendwo wieder in der Jobdescription hinterher.
Ja, auf alle Fälle. Ich habe praktisch im Scouting habe ich angefangen, habe da für die Profis hauptsächlich die Gegneranalyse gemacht. Damals war Trainer der Gert-Jan Verbeek, ne? Sehr, sehr schöne Zeit, muss man nochmal sagen. Ne? Der war immer anderer Meinung wie ich, ne? Aber Gott sei Dank habe ich das auch oft mit seinem Co-Trainer gemacht und mit dem habe ich mich eigentlich ganz gut verstanden. Dann auch viele Jugendspiele mir angeguckt, bin eigentlich durch ganz Deutschland gereist, Holland ein bisschen, Belgien ein bisschen. War auch sehr, sehr interessant, hat viel Spaß gemacht. Viele Kilometer auf der Autobahn, ne, verbracht und bin dann weiter in die Vermarktungsabteilung. Ne, da war ich dann unter deinen Fittichen. Ne, da war es auch so, dass ich die Sponsoren entweder betreut habe oder Akquiseveranstaltungen, die wir gemacht haben, ne, verschiedene Sachen gemacht haben. Jetzt war es für mich wahrscheinlich immer so der Erstkontakt immer ein bisschen einfacher. Ne, aufgrund meines Namens in Bochum und Umgebung. Aber was man natürlich auch sagen muss, zu dem Zeitpunkt Bochum, graues Mittelfeld der zweiten Liga, rechts und links zwei etwas größere Vereine, ganz NRW mit Köln, Leverkusen, Gladbach, Duisburg, Bielefeld, ne, die da auch noch eine gute Rolle gespielt haben. Bielefelder jetzt leider nicht mehr, Duisburger auch nicht mehr. Aber die gab es da zu dem Zeitpunkt noch. Also da hat sich Bochum sehr, sehr schwer getan auch zu einem Zeitpunkt. Aber trotzdem ist die Entwicklung sehr, sehr positiv gewesen in den letzten Jahren. Und war dann auch im Marketing war noch eine Abteilung. Und ruckzuck waren die knapp 2 Jahre auch schon um, muss man sagen. Und anschließend bin ich dann für ein Jahr nochmal direkt in die Vermarktungsabteilung gewechselt und ja, war da auch mit Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung, Sponsorenveranstaltungen, ne, hatten ja ein sehr großes Team, möchte ich mal sagen, ne, und haben, denke ich, da einen ganz guten Job gemacht.
Und gab es in der Phase bei dir, gab es da mal so den Moment und sagst, oh shit, hätte ich das mal nicht gemacht und was muss ich das jetzt hier alles völlig von Grund auf neu lernen? Ich bin irgendwie Mitte, Ende 30 und habe ja eigentlich meine Erfolge schon eingefahren. Warum muss ich mir das jetzt anhören, wie die Sponsoren beispielsweise sich über ein Spiel darauf aufregen oder über eine Einwechslung möglicherweise aufregen? Das muss ich mir echt nicht mehr antun. Gab es solche Momente?
Ja, natürlich gab es solche Momente auch. Aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Als Spieler hat man das ja auch ab und zu mal mitbekommen, ne? Wenn der eine oder andere unzufrieden ist oder nach deutlichen Niederlagen wir mit den Ultras am Zaun diskutiert haben, ne, stand ich halt oftmals in vorderster Reihe als Kapitän oder Führungsspieler. Das war auch nicht immer einfach, ne, muss man auch sagen. Aber trotzdem gehört sowas ja einfach auch dazu, ne, zum Lernprozess. Ich habe mich ja dafür entschieden, wollte bewusst nicht in den Trainerbereich wechseln, sondern die andere Seite kennenlernen. Und dann muss man sowas natürlich dann auch mal mitmachen.
Christoph hatte vorhin ein schönes Zitat. Der hat gesagt, entweder habe ich gewonnen oder gelernt. Und das finde ich passt ja eigentlich auch aufs Business in irgendeiner Form. Denn da gibt es entweder den Deal oder den Erfolg oder das Abhaken eines Projekts oder man hat dazugelernt. Also im Prinzip eine schöne Parallele. Gibt es für dich so eine Parallele, Marcel? Hast du irgendwie so ein Leitmotto oder so ein Spruch für dich vor dir hergeschoben und hergetragen, wie so ein Mantra gesagt, das ist jetzt meine Übertragung vom damals vom Sport auf das Business?
Nein, so einen besonderen Spruch habe ich eigentlich nicht. Aber was wir natürlich durch unseren Beruf oder den Sport haben, sind ja bestimmte Eigenschaften wie Disziplin, der ein oder andere auch eine ganz gute Professionalität, ne? Und das nie aufgeben, hartnäckig immer dranbleiben. Das sind ja so Eigenschaften, die einem auch später im Berufsleben immer wieder begleiten und auch zugutekommen, ne? Und das sind halt die Sachen, oder Entscheidungen zu treffen, ne? Entscheidungsfreudig zu sein und auch mit den Konsequenzen leben können. Das sind ja so Eigenschaften, die man auch im späteren Berufsleben braucht. Gerade jetzt bei mir auch, ich bin selbstständig jetzt, muss ich die Entscheidung auch selber treffen. Da hilft mir kein anderer und ja, das ist oder kommt mir dann auch zugute.
Christoph, hast du noch Ergänzungen? Ich meine, ich finde das mega, was Marcel sagt, ne? Entscheidungen treffen, mutig sein, auch Disziplin und Professionalität, da hast du vorhin einmal geschmunzelt. Gibt es von deiner Seite aus noch Ergänzungen zu dem Übertrag vom Sportlichen aufs Business?
Ja, dieses Entscheidung treffen. Entscheidung treffen war und mit den Konsequenzen leben, egal in welche Richtung es ist, ja. Das ist so, was wir im Sport, wir wollten Profisportler sein, wir wollten Entscheidungen treffen und wir wollten gewinnen vor allen Dingen, ja. Und wir wissen das selber, Marcel hat vorhin die doppelte Elfmeterchance von Aachen besprochen, du übernimmst Verantwortung, ja. Und hinterher, weil wir das Thema Meckern oder Unzufriedenheit auch mal angesprochen haben, ja, das gehört halt dazu. Ich übernehme Verantwortung. Es ist nicht gewährleistet, nirgends im Leben und erst recht nicht im Sport, dass es immer Erfolg bringt. Ja, und ich war auch immer so, ich habe lieber mein eigenes Glück selbst in die Hand genommen und habe den entscheidenden Wurf genommen oder habe mich nie hinten angestellt, sondern dann hatte ich selber zu verantworten. So, wenn es erfolgreich war, natürlich schön, super. Aber wie eben erwähnt, das ist nicht immer der Fall. Ja, also Misserfolg gehört genauso dazu. Und deswegen Verantwortung übernehmen und mit Konsequenzen leben auch einfach, ja. Das war, glaube ich, auch nochmal ein sehr lehrreicher oder das war eigentlich so das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. So, dass nicht immer alles toll ist, sondern dass man mit Niederlagen genauso leben muss, wie mit Siegen. Und das halt in allen Bereichen. So, egal ob Sport oder Business.
Sehr, sehr schön. Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was ihr jetzt aktuell gerade macht, Marcel hat es schon angesprochen, er ist selbstständig. Lass uns noch mal kurz überlegen, das, was ihr hier gerade an Botschaften so rausbringt, was der Business vom Sport lernen kann, ist das vielleicht etwas auch mal für die Bühne? Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass ihr mal in Unternehmen auftretet und das motivatorisch Mitarbeiter mitgebt? Oder habt ihr das vielleicht in eurer Rolle, als ihr tatsächlich auf der Geschäftsstelle wart, das auch den Mitarbeitern so mitgegeben, die da um euch herum waren? Das ist eine Frage an euch beide. Christoph, willst du noch mal anfangen?
Ich musste ja. Also freiwillig würde ich das tatsächlich nicht machen, weil das jetzt auch ein Prozess war, den ich als Trainer tatsächlich noch gehen musste. Letztes Jahr war ich sehr emotional noch, sowohl in meinen Ansprachen als auch am Spielfeldrand. Ich musste aber lernen, dass nicht immer alles über Emotionalität geht. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich gucke oder bin sehr sportinteressiert, höre also auch andere Podcasts und da war Christoph Kramer in einem anderen Podcast und der sprach vor 2 oder 3 Wochen davon, dass ein Matchplan da sein muss und der kann mit Emotionalität gefüllt werden. Und das war für mich wirklich sehr, sehr interessant, weil mein Prozess als Trainer war so, dass ich letztes Jahr, wie erwähnt, immer erst so, los Jungs, wir müssen jetzt. Aber es sind nicht alle gleich emotional und es sind vor allen Dingen nicht gleich alle empfänglich für die Emotionalität des Senders. So, und er hat das mit dem Spiel Deutschland gegen Türkei ganz gut erklärt. Die sind früh in Rückstand geraten, hatten aber einen guten Matchplan. Und darüber, dass es erfolgreich war, kam die Emotionalität dazu. Ja, er hat das dann erklärt mit Niklas Füllkrug könnte, jetzt überspitzt gesagt, aufputschende Drogen bekommen und würde immer alleine den Torhüter und die Abwehrkette anlaufen. Es würde nie erfolgversprechend sein. Egal wie sehr er es möchte. Es wird 1 gegen 3 oder 1 gegen 4 wird es nicht passieren. Dann hat er es andersrum erklärt. Du könntest aber drei Angreifern Schlaftabletten geben. Sie hätten aber den Matchplan zu dritt, diese vier Leute anzulaufen. Und dadurch hast du ja fast eine Gleichzahl. Ja, der Ballhalter hat keinen Empfänger. So, und egal, die sind emotional ganz weit unten durch die Schlaftablette, aber der Matchplan funktioniert. Und darüber, über diesen Erfolg, dass sie irgendwann im Ballbesitz kommen werden, kommt dann auch die Emotionalität dazu, weil es bringt ja Erfolg und das macht ja was mit dir. Und das war maximal interessant einfach so. Ja, also jetzt bin ich viel abgewichen, aber das ist so das, was ich lernen musste und auch mitgenommen habe einfach. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich musste das mal machen. Waren wir Pokalsieger geworden oder sind Pokalsieger geworden und dann gab es so dieses Best-of-Video und eine Halbzeitansprache, wo ich auch gesprochen habe. Und dann sollte ich das so auf eine Firma projizieren und ableiten. Das funktioniert ja nicht. Also ich kann ja nicht bei der Akquise anrufen und sagen, ey, habt ihr Bock so? Ich habe nämlich auch voll Bock. Also du brauchst ja einen Empfänger dazu. Ja. Und ja, deswegen, ich habe das mal gemacht, aber man hat schon gesehen, also die haben sich eher darüber gefreut, dass ich als ehemaliger Spieler da war, der was über dieses Ereignis erzählt, anstatt sie mir jetzt so zugehört haben, so, aha, und wenn ich jetzt Bock drauf habe, dann hat der Gegenüber auch automatisch Bock so drauf, weil das kannst du mir gerne widersprechen, aber das in meiner Welt funktionierte das eher nicht so.
Ich gebe den Ball einfach mal weiter, den virtuellen an Marcel. Hast du mal darüber nachgedacht, das auch kundzutun, was du alles als Sportler erlebt und Erfahrung gesammelt hast und das auch ins Business übertragen kannst?
Nein, überhaupt nicht. Zum einen bin ich auch nicht der, der irgendwie auf eine Bühne auftritt und sagt, ähnlich Erik Meier, hier bin ich und erzähle da so ein bisschen was über Motivation, ne, was er ja auch gut macht, nicht nur bei Sky, sondern auch in Unternehmen mittlerweile. Das bin ich zum einen vom Naturell nicht, ne, und zum anderen nochmal so der Blick auf die Geschäftsstelle. Ich kann mir da auch wenn ich schon einiges erlebt habe als Profisportler, erstmal als Lehrling, ne, und auf die Geschäftsstelle, ne, und was soll ich dem einen dann irgendwie mit Sprüchen da irgendwie vollpacken? Ich glaube, das ist auch irgendwie schwierig, ne? Man muss ja auch erstmal alles kennenlernen, wie jeder Einzelne tickt in der jeweiligen Abteilung. Und da hält man sich doch auch erstmal ein bisschen zurück und macht dann nicht gleich einen auf Motivationskünstler. Das muss dann der Chef machen, Stefan,
Muss der Chef machen.
ne?
Auch das überspringe ich jetzt dezent, da gehe ich jetzt einmal darauf ein, gehen wir aber einfach, wo sich denn jeweils euer Weg jetzt gerade hin entwickelt hat. Marcel, du hast es vorhin mal so fallen gelassen und wir haben das noch gar nicht richtig erwähnt und zum Thema gemacht. Aber du hast dich selbstständig gemacht nach deiner Zeit auch beim VfL Bochum. Und zwar kann man sagen, du bist auch ein Trendsetter. Also du hast sehr früh etwas erkannt, was in Deutschland gerade einen wahnsinnigen Wachstumsmarkt erfährt und hast da investiert. Lass uns mal kurz teilhaben, was jetzt aktuell dein Job ist und wie du darauf gekommen bist.
Ja, ich betreibe jetzt im September hatten wir Dreijähriges, seit 3 Jahren eine Paddeltennisanlage in Bochum. Paddeltennis, Padel, kann man alles sagen. Ist am einfachsten erklärt eine Sportart zwischen Squash und Tennis angesiedelt. Wächst überall in Europa wirklich rasant, kommt ursprünglich aus Südamerika, hat dann in Spanien Boom ausgelöst. Und kommt jetzt auch sehr stark in Deutschland mit vielen Anlagen. Aber wir haben ja auch eine gewisse Bürokratie hier in Deutschland. Es wächst nicht so schnell wie in anderen Ländern. Holland, Belgien, Skandinavien sehr stark, sind uns da ein bisschen voraus, aber es wird langsam. Muss dazu sagen, auch als ich eröffnet habe, kam auch ganze Corona. Ne? Das ist schon wieder so lange her, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was alles war. Aber auf alle Fälle hatten wir auch 2,5 Monate geschlossen, konnten dann mit Einschränkungen wieder aufmachen. Und ja, war alles nicht so einfach. Aber trotzdem bin ich sehr zufrieden und Es wird sehr, sehr gut angenommen, muss man sagen, weil alle Leute, auch du durftest ja auch schon mal spielen. Ein bisschen Talent habe ich gesehen, ein bisschen.
Vielen Dank.
Ja, bitte. Weil ich habe noch keinen eigentlich erlebt, der gespielt hat und gesagt hat, was ist das für eine Sportart? Man hat sofort Spaß, weil es einfach zu erlernen ist und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis der Sportart.
Und du hast da in Bochum jetzt aktuell, was hast du gesagt, 5 Plätze?
Aktuell 4 Plätze. Ist noch eine
Plätze?
Erweiterung geplant mit 2 weiteren Plätzen, die dann auch überdacht werden. Hoffe, dass wir das nächstes Jahr im Frühjahr irgendwie hinbekommen. Und die Fläche gibt noch 3 weitere Plätze her. Das muss man dann gucken, wie man das anpackt, ob es weiter so gut angenommen wird. Ja, genau.
Und kannst du was zu dem Potenzial sagen? Du sagst gerade riesiger Wachstumsmarkt, jetzt auch in Europa. Weißt du, wie viele aktive Spieler es gibt, wie viele Plätze es gibt in Deutschland?
Also in Deutschland sind wir aktuell bei circa 300 Plätzen. Ein Vergleich: Schweden ist von 4.500 auf 4.000 jetzt runtergegangen. Also 4.000 Plätze in Schweden. Die haben so in der Corona-Zeit so ein bisschen überperformt, Anlagen eröffnet und jetzt die nicht mehr so rentabel sind. Aber 4.000 Plätze in Schweden, kann man sich ausrechnen, wie klein Schweden ist. Italien ist auch nochmal so eine Benchmark, hat 6.000 Plätze und davon 4.500 Plätze in den letzten 2 Jahren gebaut. Ja? Und Holland, Belgien sind so bei 1.200 jeweils. Also es gibt noch genügend Potenzial. Wir brauchen mehr Anlagen, um mehr Leute auch ans Spielen zu bekommen. Ne? Jetzt kann man sagen, ich habe 4 Plätze. Die meisten spielen ab 17 Uhr, ne? 16 Uhr für 2 Stunden. Da weiß man, wie wenig Leute da einfach nur spielen können. Ne? Darum sehe ich auch andere Anlagen jetzt nicht so als Konkurrenz, sondern einfach, dass wir noch mehr Leute ans Spielen bekommen.
Und
Kann man noch
zum
einmal,
Sportlichen?
Entschuldigung, dass ich nochmal
Ja.
einwerfe, dies Jahr war das erste Mal die World Padel Tour in Düsseldorf, ne? Das ist die Profitour mit allen Topstars, war das erste Mal ein Turnier in Deutschland. Und ja, da hat man mal gesehen, was im Sport möglich ist. Sind alles Spanier, Argentinier, die da um die Titel und Preisgelder spielen. Ist eine andere Sportart, wenn man das sieht. Aber ja, wir haben halt Nachholbedarf und das können wir in den nächsten 1, 2 Jahren nicht aufholen, da brauchen wir schon ein bisschen länger für.
Wollte ich gerade ansprechen, das ist ja auch dann weltweit da ein Tournament damit verbunden. Wie ist das in Deutschland? Gibt es eine Liga oder einen Pokal? Wie ist das organisiert?
Ja, oder die Problematik ist, dass es im Padel immer noch 2 Verbände gab, die sich nicht ganz im Reinen sind. Da gibt es jetzt wahrscheinlich bald eine Lösung, auch mit dem Tennisbund zusammen. Es gibt auch eine Padel-Bundesliga in verschiedenen Altersklassen, eine zweite Liga, wo natürlich das Niveau sehr weit auseinander driftet, muss man ganz ehrlich sagen. Am Wochenende waren in Düsseldorf deutsche Meisterschaften, auch in verschiedenen Altersklassen. Wir haben da in den letzten Jahren noch nicht mitgemacht, weil ich von der Bundesliga einen anderen Anspruch habe, einfach. Für mich ist Bundesliga Leistungssport und soweit sind wir noch nicht, ne, muss man ganz klar sagen. Aber wir werden irgendwann dahin kommen. Und wir haben praktisch bei uns in Bochum eine eigene Liga in verschiedenen Kategorien, Starter, Advanced, Expert gestartet mit 80, 90 Teams. Wo die Leute sich selbst verabredet haben mit Auf- und Abstieg. Und man muss ganz klar sagen, es ist Breitensport. Zum Spitzensport fehlt uns noch eine ganze Menge. Aber ja, wir sind auf einem ganz vernünftigen Weg, will ich mal sagen.
Bis wir irgendwann aus der Anlage von Bochum einen neuen Boris Becker oder eine neue Steffi Graf entdeckt haben.
Ja, das ist jetzt die Kinder, die jetzt so 13, 14, 15 sind, die ein bisschen Talent haben, die da dranbleiben. Und bis sie soweit sind, in 7, 8 Jahren, wenn die auch noch keinen Spanier wahrscheinlich schlagen, aber ja, vielleicht mal mitspielen können.
Es ist jetzt kommendes Jahr Olympia in Paris, da ist es aber noch nicht als Sport mit aufgeführt, oder? Als
Nein,
Wettkampf.
leider nicht. Gab's Squash wurde, glaube ich, jetzt mit aufgenommen. Es gab immer wieder Gerüchte, dass Padel eigentlich auch dazukommt oder vielleicht vorgestellt wird. Jetzt muss man sagen, bei den ganz großen Turnieren jetzt beim Tennis war Padel immer präsent. Es wurden Plätze aufgebaut als Marketingmaßnahme und dass die Leute auch mal sehen, was das für ein Sport sein kann. Jetzt mittlerweile gibt es auch verschiedene Touren, auch in Dubai oder in den Emiraten, auch wieder ähnlich wie es im Fußball, im Golf, überall ist, ne, gibt es da auch Turniere, Turnierformate. Und ja, mal gucken, wann es olympisch wird.
Hoffen wir mal darauf. Handball ist olympisch. Christoph, hast du in deiner U23, hast du da potenzielle Kandidaten, die das schaffen könnten?
Ich würde gern ja sagen, aber das ist natürlich gar nicht der Anspruch, den ich an die Jungs rausgebe. Natürlich wollen wir, wenn möglich, Nationalspieler entwickeln. Wir haben auch 3, 4 in den U-Mannschaften vertreten. Aber mein Hauptjob ist es schon, die Jungs, ich habe ein Alters, meine Mannschaft heißt U23, aber mein Altersschnitt ist, glaube ich, 19,1 Jahre alt. Also ich habe mit Leipzig und Berlin schon sehr, sehr junge Mannschaften. Das ist so, dass sie im Normalfall im ersten A-Jugend-Bundesliga-Jahr bei mir ein bisschen reinschnuppern in die Männer, also so 4, 5, 6 Einsätze haben. Im zweiten A-Jugend-Bundesliga-Jahr, also wo sie offiziell noch Junioren sind, sollen sie dann schon ein bisschen mehr bei mir eingesetzt werden, und in einem ersten offiziellen Seniorenjahr sollen sie dann Mannschaft und Liga dominieren und anführen. Und wenn es nicht anders geht, in Anführungszeichen, bleiben sie noch ein viertes Jahr, aber im Normalfall sollen sie dann in die große, weite Handballwelt hinaus, und das bedeutet für uns in den bezahlten, so wie Marcel gerade gesagt, Profisport einfach in die Bundesliga. Unsere Liga ist zwar die dritte Bundesliga, aber so richtig professionell, was auch finanzielle Aspekte betrifft, und einfach das geht dann an der zweiten Liga los, und das ist so ein bisschen mein Auftrag. Ich soll die Jungs individuell besser machen. Also meine Woche sieht auch im Normalfall so aus, dass ich Montag bis Mittwoch sehr individuell mit denen arbeite, noch gegnerunspezifisch, und Donnerstag, Freitag dann schon gegnerabhängiger werde. Ich soll sie so ein bisschen an den Männer- und Erwachsenenhandball ranführen und gewöhnen. Das ist, glaube ich, das Hauptziel einfach. Die sind alle gut ausgebildet, die trainieren ab der C-Jugend, also so ab 14, 15, 6 bis 8 Mal die Woche. Die sind fantastisch ausgebildet, aber der Unterschied zwischen A-Jugend Bundesliga, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Fußball ist, bei der A-Jugend Bundesliga und Männerhandball, und das ist dann sogar ligaunabhängig, der Sprung ist schon groß. Handballerisch haben die das alles drauf, technisch, taktisch haben die das alles drauf. Aber zum Leistungssport kommen dann noch andere Attribute dazu, wie unter anderem Härte, Intensitäten und Tempo und Erfahrung auch. Und daran versuche ich sie so ein bisschen zu gewöhnen. Das ist natürlich ein großes Plus, dass sie bei uns Fehler machen dürfen. Sie dürfen sich ausbilden, sie dürfen entwickeln, sie dürfen sich entwickeln, sie dürfen Fehler machen. Und das ist in der dritten Liga natürlich noch deutlich einfacher als dann in der zweiten oder ersten Liga, weil da sollten sie dann schon in Anführungszeichen fertig sein. Da geht es dann um die Basics, die wir ausgebildet haben, anzuwenden, und dann ist auch noch wenig Spielraum für Fehler, weil da wird dann jeder Fehler so bestraft, dass es um Punkte, Saisonziele und Existenzen dann im schlimmsten Fall gehen kann, ja.
Und für dich persönlich, gibt es da noch Ambitionen, auch eine andere Trainerrolle noch einzunehmen?
Also ob ich höherklassig trainieren will, meinst du? Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin unfassbar gerne Trainer. Ich liebe es, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Ich würde am liebsten viel länger mit meiner jetzigen Mannschaft, also mit meiner jetzigen Mannschaft zusammenarbeiten, weil das sind so gute Jungs. Ich weiß nicht, ob das ein Generationsding ist. Die hören die gleiche Musik wie ich, so gefühlt. Die sind alle so um 20 Jahre jünger als ich. Ich habe teilweise mit den Vätern oder gegen die Väter gespielt. Aber das matcht gut so. Ich habe da Riesenspaß dran. Und das will ich auch erstmal machen. Also ich würde noch nicht sagen, dass ich ein guter Trainer bin. Ich bin auf einem guten Weg, glaube ich, meinen Weg zu finden. So, ich habe letztes Jahr viele Fehler gemacht in einer Reflexion und in der Nachbereitung, sowohl von mir selber als auch von meinen Spielern, von meinen Chefs, von meinen Mitarbeitern. So, viele Fehler gemacht. Daraus habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, habe ich viel gelernt. Und die Fehler muss ich noch weitermachen können und dürfen. So, also ich mache das jetzt noch 2 Jahre. Laut Vertrag mache ich das jetzt auf jeden Fall noch 2 Jahre. Und dann würde ich es gerne noch 2 Jahre machen, weil das hat einen kleinen persönlichen Hintergrund. Mein Neffe ist Jahrgang 2008. Ist jetzt im ersten Jahr B-Jugend beim SC Magdeburg. Und wie ich den Weg gerade erklärt habe, jetzt macht er noch das nächste Jahr B-Jugend. Dann kommt er in die A-Jugend, dann darf er vielleicht schon ein bisschen bei mir. Und dann ist das zweite Jahr A-Jugend, wenn die Entwicklung so weitergeht. Und dann wäre er ein bisschen mehr bei mir. Und das wäre so das Ziel, das die nächsten 4 bis 6 Jahre auf jeden Fall zu machen. Und was dann ist, das kann ich nicht sagen. Mein Sohn kommt in die Schule. Meine Kleine ist dann auch schon 6 Jahre alt. Also von daher. Erstmal SCM, erstmal SCM Youngsters, die Entwicklung der Jungs, dann vielleicht mein Neffen und dann ist noch viel Wasser die Elbe hoch und runter geflossen und dann gucken wir mal, was ist. Aber eigentlich kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen, nochmal aus meiner Heimatstadt und von meinem Heimatverein wegzugehen. Aber ich bin, nächstes Jahr werde ich 40. Das hat alles noch Zeit. Trainer kann ich noch eine ganze Weile machen.
Wir können das ja alles mal weiter beobachten und uns dann in ein paar Jahren hier wieder treffen zum Podcast, um zu gucken, was jeweils daraus geworden ist. Vielleicht ganz so ein ganz letzter Eindruck nochmal. Es steht eine Handball-EM an, jetzt im Anfang des Jahres. Dein Tipp,
Wow.
Christoph?
Schwieriger kannst du mir die Frage, eine Abschlussfrage nicht stellen.
Marcel kann schon mal über die Fußball-EM nachdenken.
Aber ich glaube, wir sind in einer ähnlichen Situation tatsächlich. Also ich glaube, sowohl der Fußball als auch im Handball sind wir gerade in einer Situation, die schwierig zu bewerten ist einfach. Ich glaube, wir haben mit Alfred Gislason und Julian Nagelsmann zwei fantastische Trainer, aber dass die letzten Jahre einfach gezeigt haben, dass es in die eine oder andere Richtung gehen kann, so. Also Horst Rubisch, habe ich jetzt gehört, sagt immer, wir haben einen viel zu guten Kader, um Spiele zu verlieren. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch Sportart unabhängig. Und ich glaube, wie soll man das sagen? Ich glaube, das kann ein großer Vorteil sein, sowohl die Heim-EM oder die beiden großen Ereignisse jetzt beim Fußball und beim Handball. Aber die Bürde kann natürlich auch nicht größer sein. Ja, das wird schon viel erwartet. So eigentlich sind wir gerade nicht in der Weltspitze. Sowohl als auch bei den beiden Sportarten. Aber so eine Heimveranstaltung, da lässt sich, wenn das funktioniert, dann könnte man schon ans Halbfinale denken. Aber Halbfinale bei einem Großereignis, boah, da gehören schon nochmal andere Dinge dazu, als nur die Fans auf deiner Seite zu haben. Ja, also ich wollte jetzt nicht in Marcells Antwort eingreifen, aber das ist natürlich eine maximal schwierige Frage so zum Abschluss.
Also ich nehme mal mit, Tipp, Christoph, Halbfinale könnte klappen.
Ja, okay. Na, ich sage, wir können jedes Spiel gewinnen. Immer. Das sage ich zu meinen Jungs auch. Ja, wir sind zu gut, um Spiele zu verlieren. Also erstmal machen und dann guckt man. Dann kann man den Erfolg selbst definieren.
Marcel, ich möchte es auch nicht in deiner Haut stecken. Was sagst du zur anstehenden
Ja,
Fußball-EM?
gut, wenn wir die Vorrunde überstehen, glaube ich, wäre das schon ganz gut. So die letzten Spiele, die man so gesehen hat, waren natürlich ja, nicht so doll, möchte ich vorsichtig ausdrücken. Und ja, DFB hat riesige Probleme, ne, innerhalb der ganzen Zentrale, ne, nicht nur was Herrenbereich, Damenbereich, ist ja alles irgendwie ein bisschen vogelwild momentan. Und wir haben, ich glaube, sehr, sehr gute Einzelspieler in Deutschland. Aber kein Team. Das sieht man fast in jedem Länderspiel auf dem Platz, dass da kein Team ist. Gegen Frankreich war es noch gut, als Rudi Völler da das eine Spiel übernommen hat. Weiß nicht, ob es daran lag, dass Frankreich nicht so gut war. Aber so die Entwicklung Nationalmannschaft in den letzten Monaten ist halt ja einfach nicht gut. Und da sind andere Länder, sind uns, denke ich, ein bisschen voraus, sind einfach besser momentan. Und wenn wir das nicht hinbekommen, da ein Team auf den Platz zu schicken, die zusammenarbeiten, die zusammen agieren, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Also das sieht noch nicht nach Halbfinale aus. Ich lasse es mal beides so stehen. Wir gucken mal, was draus wird. Und muss sagen, das war eine sehr schöne Stunde, die wir hier verbracht haben. Ich habe mich in manche Rollen zurückversetzt gefühlt, als ihr erzählt hattet von unseren jeweils gemeinsamen Zeiten. Aber ich fand das auch sehr spannend, was ihr für den Sport und dann also aus dem Sport fürs Business übertragen habt. Und finde, daraus kann man auch durchaus noch ein bisschen mehr machen. Ich lasse das mal sacken und schau mal, wann wir uns an dieser Stelle wiedersehen. Erstmal heute ganz herzlichen Dank für euch beide. Wir hören uns ja eh nächste Woche nochmal wieder, wenn es uns um das kleine Zukunftsbild von euch beiden geht. Aber an dieser Stelle einmal die Schlussworte von euch. Ich verabschiede mich. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank mal, Marcel. Und jetzt einmal die letzten Worte. Christoph, fang du gern an. Und vielen Dank
Ja,
euch.
ich hoffe, dass es für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähnlich kurzweilig war wie für mich. Ich habe gerne zugehört und auch natürlich gerne gesprochen. Ja, wünsche viel Spaß, wünsche eine gute Weihnachtszeit und ja, vielleicht konntet ihr alle irgendwo was mitnehmen. Und wenn es euch gar nicht gefallen hat, dann habt ihr wenigstens was gelernt. Dass es nämlich das nicht euer Ding ist, was wir hier gemacht haben.
Sehr schön, Marcel.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, auch aus der Handballersicht ein paar Dinge zu erfahren. Es gibt ja doch immer wieder Gemeinsamkeiten. Ich habe ja auch noch eine Golfkarriere, da habe ich auch den einen oder anderen Handballer schon mal kennengelernt. Ne? Die sind immer nicht nur gut mit den kleinen Bällen, sondern auch bei den großen Gläsern. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen,
Die alte
dass sie
Generation ist das aber.
ja. Der Kretschmer, Daniel Stefan, ne, schwer zu schlagen, muss man sagen, nach dem Golfspielen und macht aber trotzdem immer Spaß, weil es alles ganz feine Leute sind, ne, einen guten Charakter haben und von daher hat es mir heute auch sehr viel Spaß gemacht und ja, wenn es genauso interessant für die Zuhörer ist, dann freut uns das und auch von meiner Seite, ja. Schöne Weihnachtstage und bleibt alle gesund.
Vielen Dank, das war's. Ciao aus Hamburg, bis nächste Woche. Ja, das war das wirklich spannende und unterhaltsame Gespräch mit Marcel und Christoph. Mich hat das sehr gefreut. Ich hatte mich lange bemüht, um die beiden einmal vors Mikrofon zu bekommen und das hat jetzt geklappt. Das freut mich sehr und dass da so ein tolles Gespräch dabei entstanden ist. Die beiden haben auch hinterher noch deutlich mehr und weiter gesprochen. Das hätte also durchaus noch länger gehen können. Vielleicht wiederholen wir das nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr von beiden einmal das kleine Zukunftsbild hören wollt, dann hört auch nächste Woche wieder rein. Denn dann gucken wir uns einmal an, was 2024 für beide gebracht hat. Und wenn ihr diese Folge teilt, liked oder kommentiert, dann helft ihr dabei auch, diesen Podcast weiter nach vorne zu bringen und dass immer mehr Menschen diesen auch hören können. Ganz herzlichen Dank euch. Bis bald, der Stefan. Ciao aus Hamburg.